gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 314. Es ist der 19.09.2021 und heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Ich bin der Eugen und ja, vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Der Robert ist krank im Moment, also gute Besserung. Deswegen macht er jetzt erstmal nicht mit, aber hoffentlich bald wieder. Und ja, wir hatten ja eigentlich auch gesagt, dass wir eine Sonderfolge machen, wo wir mal über was anderes sprechen und wo wir auch eine Hörerfrage beantworten. Aber wenn Robert nicht dabei ist und jetzt natürlich auch der Kampf Joshua gegen Usyk ansteht, ja, deswegen dachten wir, machen wir eine erstmal normale Folge. Aber aufgehoben sich aufgeschoben und wir werden noch die Folge demnächst dann machen, wenn Robert wieder fit ist. Also beginnen wir wie immer mit der Vorschau aufs ja, nächste Wochenende. Und da ist doch eine sehr, sehr nette Veranstaltung im ja, vielleicht modernsten Fußballstadion der Welt momentan, oder Samira?
Ja, auf jeden Fall ein extrem großer Kampf am 25.09. September im Tottenham Hotspur Stadium. Eine Mehrfach-WM zwischen ja, Anthony Joshua und Alexander Usyk, ne, der ungeschlagene ehemalige Cruisergewichtsweltmeister gegen, ja, gegen den derzeitigen Champion, oder einen der, ja, einer der besten Schwergewichtler, den wir haben. Neben Tyson Fury. Und ja, sehr spannender Kampf, würde ich sagen. Also da lohnt sich jetzt schon mal genauer drauf zu gucken, gerade weil es vielleicht auch nicht so klar ist. Es gibt vielleicht leichte Tendenzen, aber einige trauen Usyk auch sehr viel zu. Und deswegen können wir darauf mal ein bisschen genauer eingehen oder auch unsere Prognosen, ne, Predictions euch mitteilen. Mal gucken, ob wir richtig liegen oder nicht. Ich bin auch gespannt. Also es ist echt, also das ist wirklich ein Kampf, auf den man sich richtig freut. Also ich, oder? Also ich freue mich da richtig drauf. Ich kann es gar nicht erwarten, den zu sehen.
Nein, weil das ist auf jeden Fall, ja, ist einer der Kämpfe des Jahres, ne? Und ja. Es ist natürlich ist bei den Wettanbietern Anthony Joshua relativ deutlich der Favorit, aber auch nur relativ. Also aktuell gibt es 1,33 zu 3,4, was die Quoten angeht. Das ist natürlich schon. Ja, es gibt halt so einen eindeutigen Favoriten, ja, aber 3,4 ist natürlich, aus Sicht beim Buchmacher, ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt chancenlos. Und das hat man relativ selten in den ganz großen Kämpfen. Und das Ding ist halt, Usyk ist halt immer noch ungeschlagen und hat halt einfach auch wahnsinnige Qualität. Ich meine, zu Joshua weiß ich nicht, wie viel man dazu noch sagen soll. Ich meine, jeder, der einen Box-Podcast anhört, wird wahrscheinlich den Joshua wohl kennen.
Hoffentlich, ja. auch Usyk eigentlich. Also, ja. Aber manche hören uns vielleicht das erste Mal. Ne? Deswegen muss man vielleicht nochmal, ja, man kann ja schon nochmal die Karrieren irgendwie vielleicht kurz zusammenfassen. Also, oder bei Joshua. Ja, okay, seine einzige Niederlage, wissen wir ja, hatte er gegen Andy Ruiz 2019, TKO in der 7. Runde, sehr überraschend, wo er halt anscheinend nicht so, ja, vielleicht nicht so fokussiert, nicht so konzentriert in den Kampf ging, weiß man nicht, woran es jetzt lag, einfach überrascht wurde von dem wendigen Ruiz, der auch anscheinend ja, schlagstark ist, was er bewiesen hat. Aber er hat es halt auch wieder wettgemacht quasi, Andy Ruiz geschlagen dann, im gleichen Jahr und auch sehr deutlich nach 12 Runden, klar nach Punkten. Also das muss man halt auch erstmal machen. Also es gibt es eigentlich auch selten, dass wirklich so ein guter Boxer oder überhaupt ein Boxer, der wirklich sehr deutlich so geschlagen wurde. Ich meine, das war schon echt krass. Und ja, dass er dann Andy Ruiz dann aber sich quasi so erfolgreich revanchiert. Also das muss man halt auch erstmal so hinlegen und dafür auf jeden Fall großen Respekt. Von daher auch der Kampf, ich weiß nicht, was man jetzt sagen würde, wenn ich jetzt überlege, was war vielleicht für mich, was ich sagen würde, der schwerste Kampf von Anthony Joshua in seiner Karriere, wahrscheinlich gegen Wladimir Klitschko, würde ich jetzt wahrscheinlich sagen. Einfach, weil sich da so viel das Blatt gewendet hat und weil Joshua selbst in der sechsten Runde am Boden lag, am Rande der Niederlage war, aber den Kampf quasi dann noch gedreht hat. Beziehungsweise beide waren am Boden. Ne? Klitschko war in der fünften, in der elften zweimal am Boden, Joshua war in der sechsten am Boden. Also da waren wirklich alle beide mehrfach am Boden, deswegen war es ja auch so spannend. Aber es war halt lange nicht klar, wer da dann die Oberhand gewinnt und den Kampf dann wirklich macht. Und dass er da halt als Sieger so rausgegangen ist, hat jetzt auch nicht jeder so gesehen. Und das war, also, oder was meinst du? Also ich würde sagen, für ihn war das der schwerste Kampf, weil er den so drehen muss. Aber ich weiß nicht, kann man auch.
Ja, anders. Ja, weil der natürlich auch vollkommen am Limit war, ne, in dem Kampf. Und das war ja wirklich auf Messerschneider, dass er den nicht vielleicht auch hätte ja verlieren können, ne? Gegen einen doch, ja, alte Version von Wladimir, ne?
2017, ja, genau. Es war ja auch echt eng nach Punkten. Also wenn es nach Punkten ausgegangen wäre, wäre es auch sehr knapp geworden. Also es war wirklich 50-50, ein 50-50-Kampf. So, da kann man jetzt nichts sagen. Und danach, ja, war er solide, ne? Also da, außer halt gegen Andy Ruiz, ein kleiner Ausrutscher, hat er wieder ausradiert quasi. Und dann, ja, okay, sein letzter Kampf, Dezember 2020 gegen Kubrat Pulev, K.O.-Sieg in der 9. Runde, war auch solide, war aber natürlich auch keine Überraschung. Ich meine, das haben die meisten so recht klar, ne, vorhergesehen, auch wenn das irgendwie bei Boxrec jetzt hier 5 Sterne hat, sehe ich den Kampf gegen Pulev nicht so spannend wie gegen Usyk irgendwie. Ich finde, gegen Usyk sind irgendwie mehr Fragezeichen für mich. Ja. Auch weil Usyk natürlich auch kein geborener Schwergewichtler ist und noch nicht so viele Kämpfe im Schwergewicht hatte. Deswegen weiß ich nicht. Also ich bin mir ein bisschen unsicherer vielleicht mit meiner Prognose gegen Usyk als bei Pulev. So, auch vom Style. Also der Stil ist ganz anders, ne? Der Boxstil.
Ja, ja, und wenn man so die besten Siege von Usyk sieht, dann ist das wahrscheinlich Brides und Gassiev. Tony Bellew finde ich jetzt nicht so stark. Chisora ist natürlich auch ein extrem harter Kampf gewesen. Aber er hat zumindest gezeigt, dass er auch im Schwergewicht so bestehen kann. Die Frage ist halt nur, die sich mir stellt, Joshua ist halt nochmal so physisch nochmal eine ganz andere Liga. Er ist halt vielleicht beste Schwergewichtler halt oder vielleicht der beste, je nachdem wie man sieht, wenn man Tyson Fury noch mit reinnimmt, der Welt oder Wilder. Das ist halt die Frage, wie er mit dieser Physis klarkommt, die Joshua nun mal hat.
Ja, und wie viel er wahrscheinlich dann auch am Ende wiegt, ob er jetzt noch irgendwas drauflegt. Er ist jetzt zuletzt immer so ein bisschen schwerer geworden, jetzt auch nicht viel, aber gegen Chess Witherspoon hat er halt 97,5 gewogen, ne? Dann gegen Derek Chisora 98,5, also 1 Kilo hat er raufgepackt. Ob es jetzt nochmal ein bisschen schwerer wird oder halt eher leichter, also ist halt auch so ein bisschen vielleicht eine Frage, wobei er jetzt so im Video, da sieht man jetzt nicht so viel Unterschied. Also wenn, dann wird es wirklich so 1-2 Kilo sein, die man jetzt eh nicht so krass sieht. Also er packt da bestimmt nicht jetzt so 5-7 Kilo mehr drauf. Das geht, glaube ich, auch gar nicht so schnell. Aber ja, also bei Usyk darf man natürlich auch nicht vergessen, einer seiner schwersten Kämpfe, aber da sind wir natürlich dann wieder im Cruisergewicht, würde ich sagen, war er natürlich gegen Mairis Britos 2018, weil das einfach ein extrem enger Kampf war. Und ja, also sehr eng, also 114, 115, 113 zweimal. Das war schon echt sehr, ja, da musste er sich auch schon richtig durchkämpfen. Britos ist natürlich auch einer der weltbesten Boxer so und da standen sich 2 extrem gute Leute im Cruisergewicht gegenüber, aber er ist halt im Cruisergewicht, hat die Titel vereinigt, auch recht schnell, ist ungeschlagen. Also er hat da alles gezeigt. Jeder deutsche Boxfan erinnert sich noch an den Kampf gegen Marco Huck, auch 2017 in der Max-Schmeling-Halle, habe ich auch live da gesehen, TKO in Runde 10. Das war ja auch eine quasi Zerstörung. Also es war ja echt extrem, hat der Marco Huck entzaubert. Und ja, also im Cruisergewicht würde ich sagen, war Mairis Brides so sein schwerster Gegner. Im Schwergewicht Derek Chisora natürlich, weil das war auch irgendwie Ja, aber Derek Chisora ist, das war halt nicht so einfach, ne? Also, sagen wir mal so, es ist sehr schwer, gegen Derek Chisora zu glänzen.
Das auf jeden Fall. Und ich weiß halt nicht, die Sorge, also boxerisch ist er natürlich über jeden Zweifel erhaben. Die Frage ist halt nur, wie er mit der Körperlichkeit von Joshua halt zurechtkommt. Ne? Und das bereitet mir so ein bisschen Sorgen. Ob das nicht vielleicht auch seine Aktivität und seine Workrate, wenn die ein bisschen einschränkt, wenn da so ein massiver Brocken dir gegenübersteht. Ne? Es ist sicherlich dann nicht so einfach, so zu glänzen wie jetzt irgendwie gegen Witherspoon oder so, ne?
Ja, wenn man kann ja das Gewicht mal vergleichen. Also AJ Joshua hat gegen Kubrat Pulev 109,2 Kilo auf die Waage gebracht und ist 1,98 Meter und Usyk ist 1,91 Meter und hat halt zuletzt gegen Chisora 98,5 auf die Waage gebracht. Also das ist natürlich. Ja, also vielleicht diese 7 Zentimeter da von der Größe sind, ja, geht noch, aber ist auch schon recht, fast ist auch schon ganz schön viel so. Im Schwergewicht macht es schon einiges aus. Aber das Gewicht ist natürlich fast noch krasser irgendwie, ne? Also da, wenn man so den Unterschied so sieht und wenn man sich dann überlegt, wenn Joshua hat es ja auch sehr gut verstanden, teilweise Klitschkos Stil ein bisschen zu imitieren in manchen Sachen. Und wenn er sich dann so ein bisschen auf Usyk so teilweise rauflegt und so mit den Kilos mehr und er ist ja auch größer und ihn festklammert und so, kann das schon extrem müde machen. Dann kann halt diese flinke Beinarbeit, die Usyk natürlich hat, er ist natürlich der viel schnellere, wendigere Boxer, wobei Joshua natürlich auch nicht langsam ist für einen Schwergewichter, aber ist er halt natürlich langsamer als Usyk. Aber wenn er müde gemacht wird, ne, durch das Gewicht, dann geht diese Schnelligkeit halt auch ganz schnell, also recht schnell verloren. Und das ist so die Frage. Ja, ich denke auch, dass das ist ein großer physischer Faktor, der diesen Kampf wahrscheinlich bestimmen wird. Und schwierig. Also ich sehe auch keinen. Ich sehe auch keinen K.O.-Sieg für Usyk. Also natürlich, also ich würde mich freuen, wenn es da irgendwie so eine krasse Überraschung gibt, die ich nicht erwarte, aber irgendwie kann ich mir dieses Szenario nicht vorstellen. Du?
Ah, schwierig. Ich kann mir schon vorstellen, also wenn er, je nachdem, was für ein Gameplan er da so verfolgt, ne? Also wenn sicherlich eine Option, der sicherlich viel Vollgas geben am Anfang und nach Punkten wird es ja wahrscheinlich sowieso relativ schwierig werden, das in England zu bekommen.
Ja.
Und wenn er dann wirklich viele Treffer setzt, ist vielleicht schon was möglich, ne? Dann ist halt die Frage, ob er das versuchen will, da direkt am Anfang ein Feuerwerk loszulassen, weil
also ist schon ja nicht so sein Stil, ne? Eigentlich ist Usyk ja immer so ein langsamerer Starter, ne? Der guckt sich immer so die ersten 3-4 Runden seinen Gegner so ein bisschen an, manchmal ein bisschen kürzer vielleicht. Aber eigentlich ist er nicht so jemand, der mit wie die Feuerwehr da in der ersten Runde gleich loslegt. Aber natürlich, er kann seinen Gameplan natürlich vielleicht umgestellt haben und gerade das machen, was man nicht von ihm erwartet.
Es ist die Frage. Unwahrscheinlich, dass Boxer von ihrer Standardlinie so abweichen. Ne? Das sieht man eigentlich selten. Aber das wäre so das einzige Szenario, wo ich mir irgendwie wirklich so einen vorzeitigen Sieg vorstellen könnte, wenn er wirklich Vollgas gibt am Anfang. Aber da auch ein Brawl mit Joshua zu gewinnen, der halt auch irgendwie ordentlich Punching Power hat. Schwierig. Ja. Also das ist halt unangenehm für ihn, dass das Ding halt auch in England ist. Ne? Also von seiner Workrate und so würde ich ihm schon auch einen Punktsieg zutrauen, aber das so gegen so ein physisches Monster so über 12 Runden aufrechtzuerhalten, kann ich mir eigentlich auch nur schwer vorstellen. Hm. Also ich mag Usyk auf jeden Fall, der ist auch ein fantastischer Boxer, aber also da mit Joshua so über die Runden. Also wenn ich so eine Prognose abgeben würde, würde ich eher denken, dass vielleicht so wie der Parker-Kampf wird, vielleicht ein bisschen enger. Das also wäre so irgendwie so 116, 112 oder 115, 113 oder so. Schon einigermaßen eng, aber klar für Joshua. Auch wenn natürlich Usyk der wesentlich bessere Boxer ist als Parker, ne? Aber ich würde auch mit Joshua gehen, aber ich denke, Usyk ist auf jeden Fall vom Skill her unangenehm, weil ich meine, wenn Andy Ruiz für Joshua äußerst unangenehm werden kann, dann kann es Usyk auch, weil Es ist nicht ja, auch so, dass Ruiz jetzt der Überpuncher ist oder so und Usyk ist durchaus schnell und smart und so. Also unmöglich ist es sicher nicht. Also ich bin da auch noch ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe glaube ich kein wirklich, sonst hat man oft vor Kämpfen irgendwie so ein relativ klares Bild im Kopf, wie der Kampf denn so wird. Aber das habe ich diesmal irgendwie gar nicht. Oder hast du da eine relativ klare Vorstellung von?
Naja, es gibt so Sachen, die ich mir irgendwie schwerer vorstellen kann, wie jetzt, ja, irgendwie, du hast recht, natürlich, Usyk ist halt so technisch extrem gut und schnell, dass er natürlich auch immer einen Punch landen kann, der irgendwie Joshua ins Wanken bringt und so, natürlich. Aber ich meine, wenn er, ja, ich weiß nicht, Joshua ist halt auch gegen Klitschko wieder aufgestanden so und der ist halt ein, war schon immer Schwergewichtler, ne? So, dann denke ich mir so, ja, es wäre schon krass, wenn er gegen Usyk dann liegen bleibt, ne? Wobei er auch gegen Ruiz dann natürlich, ja, es ist schwer, diese Quervergleiche zu machen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, was das für ein Schlag ist, wo der trifft, ja, ob du den siehst oder nicht. Also es sind ja immer so tausende Faktoren, die man gar nicht vorhersehen kann. Aber sagen wir mal so, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass es ein vorzeitiges Ende auch für Usyk geben kann. Aber ich glaube daran nicht so. Also ich würde auch eher mit einem Punkturteil gehen. Und ich glaube schon, dass es am Anfang ein sehr, ist natürlich ein sehr taktisches, technisches Duell, würde ich sagen, weil Usyk halt ein Techniker ist und Joshua dann auch sehr vorsichtig in dieses Duell reingehen wird, weil Usyk einer der besten, ja, Boxer ist, gegen die er im Ring stand, gerade halt technisch, auch wenn er halt, ja, jetzt kein Schwergewichtler ist, aber technisch ist er den meisten letzten Gegnern haushoch überlegen, also es ist halt so und das weiß er auch, deswegen glaube ich, dass beide eher verhalten in diesen Kampf reingehen, also ich kann mir vorstellen, dass die ersten 4 Runden nicht viel passiert, also dass sie sich halt echt so einfach abtasten, dass Joshua vielleicht Vorteile hat, weil Usyk einfach langsam startet und dann weniger macht und sich ihn ausguckt, wie er ausweichen kann, ob er ja einfach schneller ist und nicht getroffen wird quasi und dass er erst dann so, ja später halt danach so seine Stärken zeigt und dann Joshua teilweise vielleicht auch ein bisschen alt aussehen lassen kann, weil er halt viel schneller dann ist und natürlich auch am Anfang nicht so viel gemacht hat, aber dann sich darauf ein bisschen ausruht und sowieso wendiger ist, dann auch fitter, dann sich die Punkte vielleicht holt, so in der Mitte des Fights und dann am Ende wird es wahrscheinlich sehr eng werden. Also ich denke auch, dass das eine sehr enge Entscheidung wird und natürlich kann auch Joshua Usyk umnieten irgendwie, das ist ja klar, das kann halt immer passieren. Aber ich sehe es irgendwie nicht. Also irgendwie denke ich, dass Usyk dann doch recht schnell ist. Ich meine, Chisora hat er sich eigentlich auch ganz gut entzogen und der ist ja auch immer sehr unsauber quasi, teilweise mit seinen Schlägen und so und hat sich da jetzt, klar hat er was genommen so, aber jetzt nichts, wo er dann halt runterging oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Kampf über 12 Runden wird. Und ja, ein enges Punkturteil wahrscheinlich für Joshua, weil Joshua ja erstmal dann wirklich zu Hause boxt und weil er vielleicht auch wirklich knapp den Sieg vielleicht verdient hat und wenn, dann wird Usyk halt auch nur ganz knapp vielleicht vorne liegen und er wird den Kampf dann nicht bekommen, wenn er nur eine Runde vorne liegt, dann ja in London, ne, auf einer Matchroom-Veranstaltung oder auch nur, wenn er 2 Runden, wenn es so knapp ist, da muss man wahrscheinlich schon deutlicher vorne liegen, damit du irgendwie den Titelträger da, ja, entthronst. Hier, es geht um den WBA-Titel, über Supertitel, den IBF-Titel, den WBO-Titel und ja, den WBO-Titel und den IBO-Titel, genau, im Schwergewicht. Also da stehen echt einige Titel auf dem Spiel und ja, ich weiß nicht. Also natürlich, es ist halt auch immer schwer für so einen natürlichen Cruisergewichtler. Also sagen wir mal so, Alexander Usyk ist der vielversprechendste Cruisergewichtler nach Evander Holyfield, den es jemals gab, um irgendwie erfolgreich im Schwergewicht zu sein, ne? Und auch Weltmeister zu werden. Also glaube ich. Also danach, ich finde, da kann auch ein Hay oder so, also ich sehe schon Usyk deutlich Klassen über Hay insgesamt vom Skill-Paket, von allem. Der kann auf jeden Fall da deutlich mehr bessere Kämpfe abliefern und es ist ihm zuzutrauen, dass er Weltmeister irgendwann im Schwergewicht wird, ob es jetzt ist oder gegen jemand anderes. Er hat auf jeden Fall, er bringt ja alles mit und er bereitet sich ja jetzt auch mit dem Vater von Lomachenko vor und auch in der Ukraine, so ein bisschen außerhalb der Stadt. Da gibt es auf YouTube kleine Doku, wo man so sieht, auch sehr down to earth, also so abgeschieden, wie man sich das halt vorstellt, ne? So wie Muhammad Ali früher so in den USA, so ein Haus mit seinem Team in der Natur und da sind noch ein paar Tiere und Pferde und so. Also er ist total fokussiert halt auf sein, ja, auf den Kampf und bereitet sich da halt schon drauf vor und denkt wahrscheinlich auch, dass er Joshua, ja, dass er gute Chancen hat, da zu gewinnen. Und Usyk ist auf jeden Fall auch sehr, ja, sehr sympathischer Boxer an sich, ne? Also ich würde ihm den Sieg auf jeden Fall wünschen. So, erstmal würde das Schwergewicht so ein bisschen durcheinander wackeln, so. Und zweitens ist er einfach so ein, wie soll man sagen, so ein cooler Dude. Also er ist ein bisschen verrückt, so. Er sagt es ja selbst von sich aus, dass er ein bisschen crazy ist. Und ist er halt auch. Also er ist halt auch ein extrem guter Entertainer, was man gar nicht so denkt. Und dann diese Ironie so manchmal, wie er dann irgendwie Anthony Joshua irgendwie grüßt und dann ja, Big Superstar. Und so. Also so geht immer so eine lustige Ironie mit rein. Also ich mag ihn so, wie er so die Show macht, wie er den Kampf so anfeuert, wie er dann einfach mal so Handstand im Ring macht oder tanzt und so. Auch als er in Berlin war, sehr unterhaltsamer Boxer, selbst wenn man sich nicht muttersprachlich mit ihm unterhalten kann, ne? So heißt er Ukrainer, kann auch Russisch. Aber ja, sehr, also weiß ich nicht. Deswegen finde ich den Kampf an sich halt schon sehr spannend, weil beide Boxer halt wirklich was mitbringen und AJ, der halt der Gentleman, ne? So beide natürlich irgendwie, aber sie sind halt sehr unterschiedlich irgendwie, aber beide auf ihre Art halt sympathisch und das kommt halt auch noch dazu, dass das halt nicht nur die Skills sind, die den Kampf so spannend machen, sondern auch so die Person an sich. Also finde ich, oder? Also findest du Usyk spannender als Joshua oder beide gleich spannend?
Oh, ich finde es ja, also es sind eigentlich zwei Dudes, gegen die kann man nichts sagen, so, ne? Ja. Beides nette Jungs. Also da bevorzuge ich eigentlich keinen so. Das ist mir eigentlich egal, ich sehe das vollkommen neutral. Und ja, also ich würde da mein Tipp dann auch so, wie gesagt, 116, 112, 115, 113, so irgendwie in dieser Größenordnung punkte ich für Joshua. Ist für mich da auch das wahrscheinlichste Szenario. Aber alles andere ist natürlich auf jeden Fall sehr, sehr gut möglich, je nach Gameplan und Form der beiden Jungs. Also ist gar nicht einfach zu sagen, was da passieren wird. Und von daher freue ich mich einfach sehr.
Aber so, dass jetzt Joshua, also ich glaube, die Wettanbieter sehen es gar nicht so unwahrscheinlich, sogar wahrscheinlicher, dass Joshua den Kampf, glaube ich, vorzeitig macht, als dass er über die Punkte geht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau, da ist halt, die Quote ist halt besser für einen Punktsieg auf Joshua. Das heißt, es ist ja eher unwahrscheinlicher für die meisten. Also die meisten sehen dann halt eher, dass es wirklich ein K.O., TKO, also das ist eine Vorzeit oder Disqualifikation, dass es halt, ja, was einen vorzeitigen Sieg für Joshua gibt. Ja. Aber da gehst du dann auch nicht. Also das, dein Gefühl geht auch nicht so in die Richtung. Oder
nee, kannst du dir nee, vorstellen, obwohl dass es einen Niederschlag ja, klar,
gibt oder dann da wieder jemand aufsteht und es einfach weitergeht. Ne? Das könnte ja schon vielleicht sein.
Ja, ja. Ich meine, Usyk macht manchmal auch so ein bisschen vielleicht fragilen Eindruck, aber bis jetzt ist er halt noch nicht wirklich hurt gewesen und nicht wirklich kaputt gewesen von auch harten Treffern. Von daher, ja, das Wahrscheinlichste, laut Wettanbieter hast du schon recht, ist natürlich der K.O. durch Joshua wahrscheinlich. Aber ich glaube da irgendwie nicht dran, ich weiß es nicht. Ja. Aber es ist eng, ne? Es ist extrem schwer zu prognostizieren, was da passiert. Also ich sehe mich dazu nicht wirklich im Stande. Das Wahrscheinlichste, denke ich, ist für mich zumindest ein Punktsieg von Joshua. Weil wenn er den Parker nicht ausnockt, zum Beispiel, ne, dann sehe ich das auch nicht unbedingt, dass er den Usyk ausnockt. Mhm. Aber möglich ist alles.
Ja, ja, klar. Es kommt halt auch drauf an, wie verhalten halt auch Joshua in diesen Kampf reingeht. Manchmal war er auch schon sehr vorsichtig und dann, ja, und blieb das auch recht lange, ne? Also wenn er dann die ganze Zeit so boxt, dann passiert, das kann auch dann echt nicht so spannend werden. Also ich will es nicht sagen, ich will sowas nicht prognostizieren, aber ich meine, alle erwarten jetzt da irgendwie vielleicht K.O.-Sieg von Joshua, irgendwie richtige Schlacht, aber wenn das echt so ein taktisches Match wird, dann kann das auch sein, dass das wirklich 12 Runden richtig vorsichtiges Boxen wird. Also so, ja, dass keiner da halt so richtig extremes hohes Risiko geht, sondern seine Punkte da irgendwie sammelt und das dann irgendwie ein Punktsieg wird. Also man weiß es halt echt nicht, wie sie da erstmal sich darauf vorbereiten und dann vielleicht auch den Gameplan im Ring ändern, wenn sie sehen, dass der, was der andere macht, das kann ja dann auch nochmal irgendwie dann ja verändert werden. Und ja, ansonsten, was vielleicht noch spannend ist, ist, dass Usyk natürlich Southpaw ist und dass das vielleicht auch nochmal, ja, für Joshua was ist, was er jetzt nicht immer vor den Fäusten hat. Rechtsausleger, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so viel ausmacht. Hat man, ich glaube, Charles Martin war auch Rechtsausleger, aber den hat er natürlich auch nicht lange vor den Fäusten. Ich meine, da war nach zwei Runden der Kampf vorbei. Deswegen hat man das jetzt nicht wirklich gesehen, dass Joshua mit sowas irgendwie Probleme haben könnte. Usyk wird, ist es gewohnt, gegen, ja, gegen Linksausleger zu boxen, also ja, Normalausleger. Von daher wird es für ihn ganz normal sein. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich freue mich in jeder Hinsicht auf diesen Kampf, auch wenn das ein taktisches Duell wird. Aber ich würde es auch Usyk gönnen, weil das einfach eine krasse Sensation wäre. Also einfach nur deswegen. Auch nicht, weil ich Joshua das jetzt nicht gönne, der Weltmeister zu bleiben, sondern einfach, weil die Karten dann nochmal neu gemischt werden. Und dann könnte man, am besten wäre natürlich, wenn der Sieger dann gegen Tyson Fury irgendwie antritt. Aber da, das ist natürlich noch weiter in den Sternen. Ein Wunschtraum so, aber ja, auf jeden Fall, wir haben unsere Prognose abgegeben. Wir haben anscheinend ähnliches Bauchgefühl. Ich bin gespannt, ob wir irgendwie voll daneben liegen oder doch eher in die richtige Richtung gehen. Aber es ist komisch, manchmal hat man einfach ja so ein Bauchgefühl. So. Ich weiß auch nicht. Wir könnten auch sagen, K.O. Joshua, ganz klar, so 10. Runde, keine Ahnung. Aber irgendwie, nee. Also ich glaube, das wird über die 12 Runden gehen. Ja.
Denke ich auch, dass es einfach am wahrscheinlichsten ist, ne? Ob es dann wirklich so kommt, das werden wir dann am Samstag sehen. Sonst auf der Undercard sind natürlich auch noch ein paar zumindest ganz, ganz bekanntere Namen. Und ja, das Co-Main-Event Lawrence Okoli gegen Dillian Birozovic. Ich denke, da wird Okoli jetzt keine großen Probleme haben. Beide ungeschlagen, aber Okoli ist natürlich, dann der sehr, sehr klare Favorit und wird es ja wahrscheinlich auch vorzeitig machen. Sonst noch Callum Smith gegen Lenin Castillo. Da ist die Sachlage ähnlich. Also Callum Smith ist natürlich im Grunde nur wieder ein Aufbau oder Stabilisierkampf, je nachdem, wie man's sieht. Dann natürlich noch Campbell Hatton, der gegen Isan Dura kämpft. Es ist im Grunde auch nur ein weiterer Aufbau Kampf für den guten Campbell hätten, aber der...
Campbell? Was hast du gerade für einen Namen? Isan Dura? Hä? Bei mir steht Sonny Martinez. Oder habe ich mich gerade verguckt?
Oder du? Ja, steht zumindest, so steht es drin. Also ich bin jetzt erstmal nach Wettanbieter gegangen, da steht der Kampf so drin.
Ach so, da ist es anders. Okay, aber weißt du, wir müssen mal gucken, was jetzt aktuell ist.
Aber was
ist,
jetzt, ne? Da Sache ist, ich weiß es nicht. Gar nicht. Es ist eine gute Frage, was da jetzt stimmt, aber ich denke, egal welche Konstellation da jetzt eintritt.
Wahrscheinlich sind die Wettanbieter schneller als BoxRec. Das ist wirklich so eine unserer letzten Erfahrungen in BoxRec mit der Aktualität von BoxRec. Weiß ich nicht. Ja, mal schauen.
Ja, das ist eine gute Frage. Sekunde. Das haben
ja,
wir
können wir mal gucken. Vielleicht steht da irgendwo anders noch was, aber.
Ja.
Im Endeffekt wird es wahrscheinlich jetzt beide irgendwie, also Sonny Martinez hat 2 Siege, 4 Niederlagen. Ja, es kommt aus Uruguay, falls er der Gegner wäre, ja.
Spielt auch keine Rolle, aber es ist auf jeden Fall ein Aufbaugegner, mit sehr, sehr überschaubarem Talent natürlich. Der Kampf, der vielleicht sonst noch ganz interessant sein könnte, wäre Maxim Prudan gegen Florian Marco. Ein nettes Duell im Weltergewicht. Aber auch da sollte der Marco da deutlicher Favorit sein und eigentlich schon den Sieg einfahren. Aber es ist auf jeden Fall ein nettes Event, was man sich dann auch auf The Zone ansehen kann, ne? Ja, und der Hauptkampf wird so ab 23 Uhr, denke ich, kann man damit rechnen, dass dann Usyk und Joshua in den Ring kommen. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen zu der Veranstaltung oder so?
Nee, auf jeden Fall. Leute, schreibt uns eure Prognosen einfach mal in die Kommentare, damit wir sehen, was ihr so denkt, wie der Kampf ausgeht.
Genau. Und ansonsten, ja, liked uns, teilt uns, abonniert uns auf YouTube. Das hilft
aber immer. Aber es hat geklappt. Ja, also auf jeden Fall danke für die Leute, die uns nach unserer Bettelei noch abonniert haben. Also ein paar haben wir dazu bekommen, ein paar neue Abonnenten. Das hat uns, also das freut uns sehr, dass unsere Bitte nicht auf taube Ohren stößt. Ja, ihr könnt gerne damit weitermachen. So immer so ein paar, zwei, drei neue, vier, zehn. Wir freuen uns darüber sehr. Auf jeden Fall gerade bei YouTube. Abonniert uns einfach, macht einen Account. Freut uns auf jeden Fall.
Genau, und hilft der Sache immer. Ja, das wäre es dann soweit gewesen mit der Vorschau. Es ist nicht viel, aber was da ist, ist natürlich sexy. Und ja, kommen wir jetzt einfach mal zu den Hörerfragen. Und da stellt der gute Sporks die Frage auf YouTube. Hallöchen. Denkt ihr, Ike Ibeabuchi hätte damals doch jede Menge reißen können im Schwergewicht? Die Antwort ist natürlich ja. Ich bin großer Fan von Ike Ibeabuchi. Der Typ ist halt leider, hat er nicht so den ganz geraden Weg genommen, ist halt ja dann im Gefängnis gelandet. Man konnte die Karriere nicht fortsetzen, aber man darf halt nicht vergessen, dass der Ende der 90er halt den ungeschlagenen David Tua besiegt hat, der damals ein verheerendes Monster war und dass er der Erste war, der Chris Bird besiegt hat und das ja durch TKO in der fünften Runde damals, ne? Und Chris Bird war schon verdammt stark, verdammt unangenehm zu boxen. Und wenn man sieht, was kurz darauf Wladimir Klitschko und Vitali Klitschko für Probleme hatten mit dem guten Chris Bird, und wenn man das dann vergleicht, was ein Jahr vorher Ike Ibeabuchi mit dem Typ gemacht hat, also sehr schnell ausgenockt, dann muss man natürlich die Frage natürlich mit Ja beantworten. Also Ibeabuchi wäre auf jeden Fall jemand gewesen, der das Schwergewicht hätte dominieren können. Ist halt die Frage, ne? Das ist halt. Das gibt's halt so Ibeabuchi oder auch Željko Mavrović, das sind halt so Leute, die sicherlich auch die Klitschko-Ära hätten verändern können. Ne? Aber Ibeabuchi bin ich ziemlich sicher, dass er die verändert hätte oder hätte können zumindest. Also es wäre super interessant gewesen. Das wäre ein monströser Kampf gewesen, egal gegen welchen von den Klitschkos. Und es ist einfach nur super schade, weil er sicherlich einer der talentiertesten und besten Schwergewichtler ist, die es je so gab, und die Karriere ist einfach dann, ja, dass sie so abrupt endete, ist einfach nur traurig. Also ich bin todsicher, dass er noch hätte mehr leisten können. Wie viel oder reißen können, wie viel weiß man natürlich nicht. Ne? Das steht halt in den Sternen. Niemand hat da wirklich eine konkrete Antwort drauf, aber allein so der Fakt, dass er halt 99 Chris Bird in der fünften Runde ausgenockt hat, und das ist schon Wahnsinn, ne? wenn man sich das mal so vor Augen führt. Und wie gesagt, weil was dann 2000 die Klitschkos für Probleme mit Bird hatten, es ist halt schon, der Typ war halt schon eine richtige Rakete. Das ist steht, denke ich, außer Frage. Von daher denke ich, hätte auf jeden Fall noch eine Menge reißen können. Die Antwort ist auf jeden Fall ja. Aber was genau, steht in den Sternen, aber die Frage ist auf jeden Fall sehr berechtigt. Also finde ich total schade mit dem Ike, weil das ist halt auch persönlich von mir einer meiner Favoriten. Ich habe den immer sehr, sehr gerne gesehen und einfach eine traurige Geschichte. Und dann fragte der gleiche User namens Sporks. Das gleiche gilt auch bei Yun Long Sang. Er ist nicht mehr aktiv gelistet, weil er unregelmäßig Kämpfe bestreitet. Ja. Laut Instagram ist er immer noch hart am Struggeln.
Ja. Das war eine Frage. Er hat gefragt, ist er nicht mehr aktiv gelistet, weil er unregelmäßig
bestreitet. Ja, ist so, natürlich. Ja.
Ich glaube, sein Foto ist auch traumhaft bei Boxrec. Also.
Sieht aus wie so ein chinesischer Buchhalter, ne?
Also man denkt gar nicht, dass er Boxer ist, ne? Also,
nein.
Das, war sehr seriös, mit Anzug und so, ist ein bisschen ausgeschnitten. Ehrlich gesagt ist der mir jetzt gar nicht so, habe ich den ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm gehabt. 18 Siege, 18 durch K.O., der Dragon King, Southpaw, 1,92. Ja, inactive, klar, natürlich ist er inactive, weil sein letzter Kampf war am 30.07.2017 gegen Osborn Makimana. Ja, in China, er hat ja eigentlich auch nur in China geboxt, so. Ja, ist ja klar, du wirst, glaube ich, nach einem Jahr und Inaktivität, also vor Corona war das, glaube ich, bei Boxrec so, ne? Nach einem Jahr Inaktivität wirst du, glaube ich, nicht mehr geführt in den...
Genau, genau. Ich glaube, die haben es auch wieder geändert jetzt. Ne? Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie der Stand da jetzt ist, aber...
Aber es ist ungefähr...
Ja, ungefähr. Es war auf jeden Fall vor Corona so. Und ich finde, seine Karriere, die Gegner sehen natürlich schwach aus, aber es sind zumindest ein paar Leute dabei, wie irgendwie George Arias oder so, den man erstmal so schnell fällen muss. Also den Typ in der zweiten Runde zu fällen, das muss man erstmal machen. Ich denke schon, dass da Potenzial da wäre, aber den sehe ich zum Beispiel nicht so limitiert wie den Chinesen aus der letzten Folge, der sicherlich, ja... wo die Limitationen klar sind, aber ihm ist natürlich auch schade, ne, dass das so vielleicht endet. Und ja, ich sehe in ihm zumindest, ich habe vor Ewigkeiten auch mal ein bisschen von ihm gesehen, aber ich sehe ihn nicht so talentiert wie den Ike, weil der Ike war schon ein verheerendes Monster, der kaum zu stoppen war, aber er sicherlich wäre da noch einiges mehr gegangen jetzt beim guten Sang. Ja, aber was?
Ja. Wie alt ist, ja okay, aber der ist jetzt auch, ich habe jetzt mal geguckt, wie alt er ist jetzt auch schon 39, ich ja, meine, hart am Struggeln, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so ernst gemeint ist mit diesem Kommentar, also ich habe jetzt mal geguckt, weil ich habe ihm jetzt noch nicht, oder bin ihm jetzt noch nicht auf Instagram gefolgt, aber er ist auf Instagram, ja, ich sehe da jetzt nicht, dass er irgendwie extrem hart am Struggeln ist, da sind halt viele, ja, irgendwelche Fotos vom Sandsack, irgendwelche alten Kampffotos. Die müssen ja alt sein, weil irgendwann am 8. September hat er nicht geboxt, weil sonst würde es bei Boxrec stehen. Oder wo er bei irgendwelchen Events war oder sich dann hinstellt mit irgendwelchen Gürteln, die er irgendwann mal errungen hat. Oder mit dem Kind da so ein bisschen trainiert oder durch den Schnee rennt. Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hart strugglen ist oder mit irgendeiner Flasche Wein, was ist das? Ja, irgendwie, wo er drauf ist. Also es sieht eher aus so nach Boxerrente und hält sich noch so ein bisschen fit für mich. Aber das ist jetzt nur so mein Eindruck. Viel Essen hier auch. ja, keine Ahnung. Deswegen glaube ich auch nicht, ob das ist jetzt sehr ernst gemeint ist mit diesem hart strugglen, aber... Ja, keine Ahnung, ich kann jetzt über seine Skills da nicht so viel sagen, aber auf jeden Fall, wenn er jetzt 39 ist und seit 2017 nicht mehr geboxt hat, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass man ihn auch nicht mehr im Ring sehen wird. Ganz einfach.
Ja, allein aufgrund seines Alters ist es natürlich dann immer schwieriger. Ne? Es ist nicht uralt, aber es ist wie natürlich so Ende 30 ist natürlich...
Nein, aber die Pause einfach, wenn du 3 Jahre nicht ja. stehst, das geht halt nicht. Also das ist viel zu lang. Das war als Schwergewichtler, das geht gar nicht so. Weiß man ja auch nicht was. Das wird ja auch seine Gründe haben, ob er jetzt da irgendwie vielleicht Verletzungen hat, so, warum er aufgehört hat. Ich meine, ja, im Endeffekt hat er jetzt auch nicht so ein krasses Resümee, wenn man das jetzt mal mit so einem Usyk vergleicht. Ich meine, der hat, glaube ich, auch 18 Kämpfe. Er hat 18 Siege durch K.O., aber was höchstens mal zwei Sterne-Kämpfe, ne? Manche haben 18 Kämpfe im Rekord und haben da irgendwie nur 5 Sterne-Kämpfe oder so. Also das ist halt, da sieht man halt da mal den Unterschied, ne? Von so ein, was so ein Rekord, was diese Zahlen so, die sagen halt nicht so viel aus. Wenn du nur so Zahlen hast und dann gibt es ja bei vielen, die haben dann 20-0, 20 Siege, alle denken, die sind ja total gut und ungeschlagen, wenn man sich da nicht so auskennt und den Rekord nicht richtig analysiert, dann sieht es erstmal auf den ersten Blick natürlich toll aus und man kann eine ganz tolle Pressemeldung schreiben, weil du schreibst, er ist ungeschlagen in 20 Kämpfen und hat alle durch K.O. in der ersten Runde gewonnen. Aber wenn man dann natürlich mal genauer guckt und sich die Gegner anguckt und ja, also dann wird man da meistens ein bisschen, wird man auf den Boden der Tatsachen geholt und natürlich kann man jetzt nicht von jedem erwarten, dass die alle sich, vielleicht jeder kennt sich da jetzt auch nicht so gut aus und viele Namen kennen wir halt auch nicht, gerade wenn es, ja, wenn die nicht so bekannt sind, aber ein bisschen so einschätzen kann man das dann halt schon, ne, also so könnt ihr einfach mal gucken, den Rekord von Yunglong Zhang, wer sich dafür interessiert, aber ja, wahrscheinlich kein schlechter, aber dem wurde halt auch nicht so viel zugetraut. Ne? Aber es muss ja auch nicht jeder ein Usyk oder ein Lomachenko sein. Es ist halt schon auch Ausnahme. Aber da gibt es halt sehr große Spannen zwischen Profiboxern auf der Welt.
Ja, ansonsten, was gab es sonst noch für Fragen, Samira?
Ja, von Aldin auf YouTube. Denkt ihr, Larry Holmes hätte Muhammad Ali in seiner Prime geschlagen? Und dann habe ich noch eine Antwort von Tourist Q. Fand ich eigentlich ganz spannend, deswegen lese ich die jetzt auch einfach mal vor, auch wenn ich jetzt nicht um seine Einwilligung gefragt habe, aber ich denke, wenn er öffentlich bei YouTube was kommentiert, dann darf ich das auch vorlesen. Er antwortet, bisschen paradox dieses Matchup. Holmes war jahrelang der Sparringspartner von Ali und hat durch ihn viel gelernt. Deswegen wäre es komisch, wenn man beide in eine Zeitmaschine stecken und dann Ali von 1967 gegen Holmes aus der Zeit 1978 bis 1980 gegeneinander antreten lassen würde. Es wäre ein enger, hart umkämpfter Fight, aber Ali und Holmes zu ihren besten Zeiten wären für jeden ein harter Kampf. Dann würde ich Holmes eher gegen Lennox Lewis stellen, weil Lennox immer sagt, dass er der beste Heavyweight nach der Zeit von Ali ist. Ich war mir da nie sicher wegen Holmes. Dann würde ich Holmes gegen Mike Tyson stellen. Zwar gab es diesen Kampf schon, aber Holmes war zu dem Zeitpunkt längst aus seiner Prime und hatte dazu noch eine längere Auszeit. Aber 1978 Holmes gegen 1988 Tyson wäre sehr spannend. Ja, sehr ausführliche Antwort. Was sagst du dazu?
Ja, auf jeden Fall. Aber die Frage ist jetzt natürlich klar, mit Larry Holmes, ob er Ali geschlagen hätte. Das ist eine gute Frage. Harry Holmes ist natürlich auch vielleicht ein bisschen underrated und war vielleicht in so einer Ära stark, die auch jetzt nicht so viele große Namen hatte, wie jetzt die Ära von Lennox Lewis. Ob Lennox Lewis wirklich der beste Schwergewichtler aller Zeiten, also nach der Ali ist, boah, würde ich jetzt erstmal nicht so mitgehen. Einer der Besten auf jeden Fall, also aber der Beste, weiß ich nicht, ob man den überhaupt wirklich so klar benennen kann. Es ist auf jeden Fall ein enges Rennen. Aber Ali gegen Holmes, ich würde mit Ali gehen, knapp. Aber ich glaube, Ali war einfach, gerade wenn man den Prime Ali nimmt, er war fürchterlich schnell, durchaus auch schlagstark. Ist nicht der Überpuncher, aber fürchterlich unangenehm zu boxen. Und eigentlich in der Prime im Grunde auch nicht ausnockbar gewesen. Also der konnte ja auch unglaublich nehmen. Und ich glaube schon, dass der Larry Holmes besiegt hätte. Man weiß es natürlich nicht. Das ist natürlich auch wieder so ein Ding, das kann man natürlich nie seriös beantworten. Es ist halt immer nur das, was ich glaube. Also ich wäre mit Ali gegangen. So ein Punktsieg von Ali, denke ich, wär da gekommen. Aber weil ich glaube, diesen Prime Ali nach Punkten zu schlagen, ist halt schon hart schwer. Und ja, wenn vielleicht einer das hätte können, vielleicht schon eher, also wäre sicherlich Larry Holmes ein Kandidat, aber verdammt schwierig. Und den auszunocken, den Ali in der Prime, ist auch fast unmöglich. Wer weiß. Es ist auf jeden Fall eng, aber ich würde knapp mit Ali gehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, nee, ich als Muhammad Ali-Fan, also wirklich, ich kann da leider auch nichts anderes sagen. Also ja, ich in seiner Prime würde ich auch mit Ali gehen. Also ja, wie du schon gesagt hast, ne, seine Wendigkeit, wie er dann immer irgendwie so gefühlt 1000 Schlägen an den Seilen ausgewichen ist, ohne einmal getroffen zu werden, das war schon echt phänomenal. Also das ist echt unglaublich eigentlich gewesen, so sein
Kampf. Ja, fand ich für ein Heavyweight, ne? Dieser Speed und so. Also das ist schon anders gewesen. Und natürlich gepaart halt mit der extrem ungesunden Robustheit oder der Bereitschaft halt auch irgendwie durch die Hölle zu gehen.
Die einzustecken, genau. Oder sich da mit Absicht hinzustellen, ne? Und den Gegner müde zu machen. Also es war ja wirklich auch alles so Taktik. So, das ist halt natürlich keine gesunde Taktik. Aber ja, das muss man auch erstmal können, ne? Also, dass man sowas dann übersteht, auch recht oft. Und ja, krass. Also Ali hatte einfach so ein, für mich auch in seiner besten Zeit, so einen einzigartigen Boxstil. Ich meine, er ist auch nicht umsonst so bekannt geworden. Es ist halt, natürlich können wir es nicht hundertprozentig sagen, aber wir würden es halt einfach aus dem Bauch heraus uns auf den Prime Muhammad Ali festlegen, weil er einfach für mich einer der besten Boxer aller Zeiten ist.
Ja.
Immer noch ist, wenn man sich ihn anguckt. Ja. Aber Larry Holmes natürlich auch nicht zu unterschätzen. Also ist natürlich auch ein grandioser Boxer so an sich.
Nee, halt underrated aufgrund der Zeitspanne, weil er einfach auch nicht die großen Namen hatte, die halt der Lewis hatte in den 90ern oder auch Ali über seine komplette Karriere, die natürlich auch deutlich länger war als die von Larry Holmes. Ne? Also Larry Holmes hat natürlich ewig geboxt, aber so die Prime war natürlich von Ali schon länger. Und ja, also ich bei Ali gehe ich sowieso fast immer mit Ali. Also da gibt es halt nur wenige Ausnahmen.
Auf jeden Fall in seiner Prime. Also ja. Das ist halt so ein bisschen klar. Es gibt auch Zeiten, wo er nicht mehr überzeugt hat, so, aber in seiner besten Zeit ist, da würde ich jetzt ehrlich gesagt auch, so, mir würde da auch keiner einfallen, den ich da jetzt aus seiner Zeit oder.
Aus seiner Zeit, man muss halt schon in die All-Time-Great-Kategorie greifen, ne? Da muss man halt schon den jungen Tyson nehmen oder irgendwie Riddick Bowe oder so. Das sind sicherlich
oder
Leute.
Fury oder sowas, das für ein Kampf wäre.
ja, sicher. Aber da würde ich auch mit der Ali gehen, also gegen Tyson Fury, auf jeden Fall. Ja.
Aber es wäre auf jeden Fall sehr lustig, also so spannend auch von der Größe und beide sind wendig. Natürlich Modali noch viel wendiger, aber Tyson Fury natürlich auch für seine Größe und so. Also es wäre auf jeden Fall gar nicht sehr spannend sowas. Aber klar, also in seiner Zeit würde ich keinen über ihn sehen. Wenn, dann wäre es wirklich jemand aus einer ganz anderen Zeit und das ist halt immer sowieso dann schwierig zu vergleichen.
Ja, aber auch da sehe ich einfach niemanden, der irgendwie Ali überrollen würde oder so. Das
ist
einfach nicht. Wie hat so Tyson wäre vielleicht so ein. Aber auch der, also das hätte auch.
Ja, er könnte ihn halt ausnocken, ne? Könnte man sich schon
absolut,
vorstellen.
Ja, absolut, weil der junge Tyson war natürlich schon abartig so, ne? Von Bewegungsabläufen. Aufgrund der Power, aber so den Prime Ali so zu besiegen nach Punkten, boah, schwierig. Also ganz, ganz schwierig. Und den auszunocken, das könnten dann wirklich auch nur solche Punching-Monster wie Tyson, Riddick Bowe oder ähnliche schaffen. Aber ich stelle es mir auch sehr schwierig vor. Gut. Das wäre es dann soweit gewesen mit den Fragen. Wenn ihr sonst Fragen habt oder so, könnt ihr uns die immer gerne stellen. Oder wenn ihr nicht zufrieden seid mit unseren Antworten oder was auch immer, immer kommentieren, da freuen wir uns immer drüber. Ansonsten, ja, kommen wir noch zu den News. Und was gibt es denn da so, Samira?
Ja, es gibt auf jeden Fall eine sehr gute Nachricht von der IBA, weil sie jetzt Preisgelder oder ein hohes Preisgeld ausgelost haben für die WM-Medaillengewinner. Also es findet jetzt die WM statt und zwar vom 26. Oktober bis 6. November in Belgrad, also die AIBA-Weltmeisterschaft der Männer. Und in Belgrad, in Serbien. Und es gibt halt so einen Fonds, Preisgeldfonds in der Höhe von 2,6 Millionen US-Dollar. Also hört sich ja schon mal sehr gut an. Für halt die Medaillengewinner. Da wurde genau ausgerechnet oder ja, genau aufgeschrieben, wer wie viel bekommt. Zum Beispiel bekommt der Weltmeister 100.000 US-Dollar, der Silbermedaillengewinner 50.000 und es gibt ja mehrere in verschiedenen Gewichtsklassen, also die Silbermedaillengewinner bekommen 50.000 US-Dollar jeweils und die Bronzemedaillengewinner in jeder Gewichtsklasse halten 25.000 US-Dollar. Und das ist halt jetzt so das erste Mal, dass die AIBA halt ihre Weltmeister, die Medaillengewinner, die Besten quasi auch entlohnt. Also das gab es halt vorher nicht und ich glaube, das können die Boxer natürlich sehr gut gebrauchen. Das ist natürlich auch ein großer Anreiz und jeder weiß halt, dass viele Boxer natürlich so ein bisschen strugglen oft, ne, mit irgendwie den ganzen Kosten und ihr Leben vielleicht zu organisieren und weil es ja auch sehr zeitlich begrenzt ist und dann vielleicht noch Geld für die später zu sparen. Also ich glaube, das ist nicht so einfach für die meisten. Deswegen finde ich, dass das echt eine sehr gute Nachricht ist und das Einzige ist jetzt, dass ich mich freuen würde, dass das dann auch bei der Frauen-WM vielleicht mal dann umgesetzt wird und nicht, dass es nur bei den Männern dann so bleibt, sondern dass das einfach generell dann gemacht wird, weil ich glaube, könnten alle ein bisschen finanzielle Unterstützung gebrauchen. Oder was hältst du von der Nachricht? Meinst du, ist ganz cool?
Ja,
oder
ich denke, generell ist es positiv zu bewerten, wenn das Preisgeld steigt für das Amateurboxen. Also das ist immer, das ist einfach ein höherer Anreiz auch, ne, für die Leute. Und
ja, früher gab es anscheinend gar kein Preisgeld, das ist ja das Krasse, ne? Weil hier steht, es ist das erste Mal, dass die AIBA, die Medaillengewinner einer Weltmeisterschaft, finanziell belohnen wird. Also ich glaube, vorher gab es halt wirklich nichts außer die Medaille, so, und die Anerkennung und die Liebe der AIBA.
Ja, und also vielleicht Unterstützung von staatlicher Seite irgendwo.
Ja, natürlich, ne? da, aber nicht halt von der AIBA, sondern die werden natürlich aus ihren eigenen Ländern, wenn sie gefördert, ne? So wie in Deutschland dann, wenn du dann irgendwie bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe bist, da wirst du, glaube ich, auch ganz gut unterstützt. Aber das ist natürlich auch alles immer zeitlich begrenzt und irgendwann bist du halt raus und dann musst du halt auch überlegen, ne, was machst du? Hast du überhaupt Zeit gehabt, um vielleicht noch irgendwas anderes, eine Karriere irgendwie aufzubauen, oder musst du komplett neu anfangen? Und dafür ist ja nicht schlecht, wenn man vielleicht erstmal dann auch einen Puffer hat oder so ein bisschen das zur Seite legen kann und ja, dann irgendwie, obwohl ich glaube, bei der Bundeswehr kriegen sie noch so ein bisschen Übergangsgeld, wie ich das bei Sarah Scheurich gelesen habe. Also, dass du nicht sofort Geldhahn zugedreht wird, wenn du gerade nicht mehr, also sozusagen in der Sportfördergruppe bist, aber es endet halt auch dann irgendwann so. Und ja, also über Geldpreise kann man sich eigentlich nie beschweren. Fragt man sich halt nur, woher die AIBA plötzlich so viel Geld hat. Also keine Ahnung, oder hatten sie das schon immer oder hatten sie dann guten, Sponsor, den sie vorher nicht hatten. Keine Ahnung, warum das jetzt irgendwie eingeführt wurde, aber ich will mich nicht beschweren. Uma Kremlev ist der neue AIBA-Präsident und hat anscheinend gute Connections. Und ja, immer beschmeißt die Boxer mit dem Geld, keine Ahnung. Dann bleiben sie motiviert und können sich mehr auf ihre Karriere fokussieren. Also ich gönne denen alles, keine Ahnung, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, Geld hilft immer.
Ja. So, ja, das ist der Spruch des Tages, Geld hilft immer. Ja, nee, ja, klar, das ist ja auch so. Und sonst, ja, die nächste News ist vielleicht auch, weiß nicht, für einige überraschend oder halt auch nicht überraschend. Arthur Mann hatte ja eigentlich seine Boxerrente schon angekündigt gehabt und er kommt jetzt aber wieder zurück, und zwar für einen WM-Kampf gegen Mairis Brides am 16. Oktober in Riga, also in der Heimat von Brides. Und ja, es geht um die EBF-WM im Cruisergewicht. Also auf jeden Fall eine große Nachricht, aber auch irgendwie eine sehr überraschende Nachricht, weil wenn jemand natürlich irgendwie erstmal raus ist oder halt seine Karriereende angekündigt hat, dann denkt man halt, dass das irgendwelche Gründe wahrscheinlich hat. Und wenn man dann so zurückkommt, okay, der Kampf ist halt groß, aber irgendwie, ja, es hat immer so den Anschein, ja, da will halt noch mal jemand Geld abholen, ne? Also finde ich, aber es ist ja auch eigentlich nicht schlimm, aber so ist es halt so ein bisschen so, okay, da mache ich halt noch einen Kampf, so die Börse wird ja gut sein, aber eigentlich habe ich ja schon mental aufgehört. Und ja, ich meine, die Vorzeichen in diesem Kampf, ich wünsche Arthur Mann alles Gute, ich meine, ich würde ihm noch einen Sieg gönnen, das ist ein sehr echt sympathischer Boxer, so, auch guter Humor. Also ich würde ihn natürlich gönnen, dass er irgendwie da Mairis Brides irgendwie überrascht und über einen Haufen boxt und da irgendwie entthront. Aber sagen wir mal so, realistisch gesehen ist es halt mehr als unwahrscheinlich. Und er hat ja auch schon gegen Kevin Verena 2019 verloren. Da ging es um die EBO-WM, TKO in der vierten Runde. Danach kam halt nicht mehr wirklich so was Großartiges, also nur noch so Aufbaukämpfe. Zwei hat er dann noch gemacht gegen Susu Abulaze, ein Sternekampf, dann Rad Rashid, K.O. in der dritten Runde, auch was recht Kleines, hier in den Havelstudios Charlottenburg. Da war noch bei Argon, ich glaube zuletzt war er jetzt auch bei, da war er bei Sauerland, glaube ich schon, da hat nur auf der Argon-Veranstaltung, glaube ich, geboxt. Also er war zuletzt bei Sauerland Boxing, beziehungsweise Wasserman Boxing, was sie jetzt sind unter Vertrag, und Wasserman Boxing macht auch dieses Event in Riga, zumindest mit, wenn ich das richtig sehe, ist noch nicht eingetragen, aber auf jeden Fall sind die da mit involviert. Ja, aber also alles andere als ein Sieg von Mairis Brides wäre halt eine große Überraschung, oder wie siehst du das?
Ja, genau so, es ist wahrscheinlich auch eher mehr noch so ein bisschen, ja, Geld mitnehmen, ne? Hart gesagt, aber
Also es wird man ja auch sehen, ob er danach dann wieder wirklich dann aufhört. Also dann wirklich seine Karriere dann wirklich beendet oder ob er wirklich dabei bleibt. Aber ich glaube halt nicht. Ich glaube, wenn er eh schon vorher damit geliebäugelt hat, seine Karriere zu beenden, wird er danach bestimmt dann wirklich dann ja einfach zurücktreten und dann halt diesmal halt dann noch Geld mitgenommen. Ja, keine Ahnung, er ist jetzt 30. Ja, er schreibt es ja auch manchmal ganz lustig, ne? So in den sozialen Medien beim Unboxing. Hier steht zum Beispiel PS, zwei Sachen sind jetzt schon verdammt sicher. Erstens, ich werde alles geben, um einen großartigen Kampf abzuliefern und zweitens, die Weihnachtsgeschenke werden dieses Jahr verdammt groß. Also ja, ist ja auch ganz lustig so. Er hat auf jeden Fall guten Humor so und ja, ich bin gespannt, also wie der Kampf wird, aber ja, die Boxexperten, also ich glaube, es gibt keinen Boxexperten, der Artur Manda wahrscheinlich vorne sieht, aber ja, jeder kann mal Glück haben oder irgendwie da Meiris Brides vielleicht nimmt ihn, unterschätzt ihn, keine Ahnung, nimmt ihn vielleicht nicht ernst, er hat ja auch schon länger nicht geboxt. Wann hat er zuletzt geboxt? 2020, genau, gegen Dortikos, das war, ja, stimmt, genau, das war natürlich in München, genau, die Veranstaltung am 26.09.2020 und ja, mal schauen. Also Artur Mann hat zuletzt geboxt am 12.06.2020 gegen Ratashid. Ja. Aber ja, ist ja auf jeden Fall witzig, dass jetzt ganz viele Kämpfe irgendwie mit deutschen Namen oder deutscher Beteiligung kommen gegen recht große Namen. Ne? Also das ist ja schon jetzt auffällig, oder? Also findest du nicht? So ein bisschen kommen die deutschen Boxer jetzt ein bisschen an größere Kämpfe ran, irgendwie. So zum Beispiel Sven Elbier gegen Chris Eubank Jr. ist jetzt auch sowas, wo du denkst, krass, also eigentlich gegen so Boxstars steigen.
Ja.
Halt, ja.
Ja, auch wenn Artur Mann sicherlich kein schlechter Boxer ist, ne? Aber das ist natürlich, die Favoritenrolle sollte da doch sehr, sehr klar verteilt sein, ne?
Ja, klar, also wenn Meiris Brides Usyk einen engen Kampf liefert, dann kann man sich halt schon denken, wie das gegen Artur Mann wird, ne? Also das ist halt, ja. Ich meine, die Frage ist halt auch, mit wem sich Artur Mann da vorbereitet. Also ich meine, er kann ja nicht Alexander Usyk da einfliegen. Es ist eigentlich, müsste er so jemanden einfliegen, um sich auf Brides vorzubereiten. So, weil so eine Sparringspartner, weiß ich gar nicht, die gibt es in Deutschland gar nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, wen man da, also wirklich, so auf so einem Niveau, auch technisch und so frisch, das ist echt schwer, sich in Deutschland auf sowas überhaupt gut vorzubereiten. Ja. Das geht gar nicht fast. Also nicht mit deutschen Boxern, das funktioniert gar nicht. Ja. Naja, werden wir sehen auf jeden Fall. Und mal gucken, gab es noch eine News? Ja, noch eine kleine News. Und zwar sollte Dillian White am 30. Oktober 2021 in London gegen Otto Wallin boxen. Ja, haben sie sich jetzt mal geeinigt, Gegner gefunden. Otto Wallin ist der auserkorene Mann. Und das Event soll auch als Hauptkampf auf einer Matchroom-Gala also stattfinden und auf The Zone wird es zu sehen sein. Aber darüber werden wir dann nochmal ausführlicher reden, wenn es soweit ist.
Genau. Ja, das wäre es dann auch soweit gewesen mit der Folge. Wie gesagt, die Sonderfolge, Inhalt soll in etwa ja unsere schönsten Kämpfe, bei denen wir gerne selber mal ja, vor Ort im anwesend gewesen wären.
Zeitlos dann quasi.
Ja, aber also, da werden wir dann demnächst drauf eingehen. Wenn Robert auch wieder fit ist, weil zu zweit ist, ein bisschen blöd. Aber in der nächsten Woche werden wir dann wahrscheinlich erstmal auf den Kampf für Adjoscha gegen Usyk zurückblicken. Die Frage ist halt, was wird da passieren? Ich bin äußerst gespannt und ja, wie gesagt, ihr könnt uns ja mal eure Szenarien für den Kampf in die Kommentare schreiben. Ansonsten, liebe Hörer, wie gesagt, ja, teilt uns, liked uns, abonniert uns und das hilft immer. Und ansonsten wäre es das dann gewesen für diese Woche.
Adios.
Adios. Servus.